Schön. Seid ihr immer noch am Grübeln, wie das ging? Ich war gerade kürzlich bei einer Zaubershow meiner kleinen Tochter. Die ist in der ersten Klasse. Zweiten Klasse. Die ist in der zweiten Klasse. Mann, werden die schnell alt. Die ist in der zweiten Klasse. Die haben jetzt ersten Klasse. Zweiten Klasse. Die haben dann eine Zaubershow gemacht und meine Nachbarin hat gesagt, sie hätte keinen Zaubertrick gecheckt, aber es waren ganz einfache Sachen. So. Haben wir kein Bild? Sonst hätte ich euch einen tollen bringen. Ich kann den nicht zeigen ohne Bild. Ich hätte euch einen ganz tollen gezeigt. Das Thema Suchen. Wir haben ja das Suchen, Glauben, Leben. Was bringt's? Mir ist dieses Wort Suchen auch aufgefallen. Das ist nicht abgesprochen, wie man Zaubertricks abspricht oder so, sondern das ist mir einfach aufgefallen, das Thema Suchen, weil es mit meinem Leben sehr viel zu tun hat. Ich bin ständig am Suchen in meinem Leben. Das hat damit zu tun, dass ich ein Alltagstrottel bin. Das ist ein Wort meiner Frau. Sie mag wohl nicht Unrecht haben. Es gibt Dinge, die sehe ich nicht. Die sind wirklich da. Ich glaube ihr das auch, aber ich sehe sie nicht. Also ich frage dann meistens so zwei, dreimal im Alltag, wo sind meine Schuhe? Weil ich sicher bin, die hat sie weggeräumt oder irgendwas. Und sie stehen irgendwie in einem Umkreis von einem Quadratmeter, stehen sie. Aber ich sehe sie nicht. Und sie versucht mir dann auch ganz liebevoll zu helfen. Zum Beispiel lässt sie ganz bewusst die Abwaschmaschine, Spülmaschine offen, damit man sieht, dass man die ausräumen kann. Und ich sehe das nicht. Selbst wenn ich da rundherum laufen muss, ihr glaubt mir wahrscheinlich nicht, aber ich sehe das nicht. Und das ist so ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt in unserer Ehe, die doch schon ein paar Jährchen dauert. Wie kann man Dinge so nicht sehen im Alltag? Gibt es Männer, die auch so veranlagt sind? Ja, das ist nur zwei, drei. Kann ich mal die Hände der Frauen sehen? Welche Männer sind so? Ja, das sind wir. Ja, hab's mir gedacht, ja. Spannend ist, in unserem Alter, bin ja nicht nur ich, sondern meine Frau Tamara ist genauso. Also sie ist ganz anders, ganz anders, ganz eine andere Persönlichkeit. Ihr würdet sie mögen, was ja bei mir nicht so. Ihr würdet sie mögen, aber sie ist auch eine, die ständig sucht, weil sie chaotisch ist. Andere würden sagen, sie ist kreativ veranlagt. Also sie findet für dieselben Dinge immer wieder andere Plätze, um sie hinzulegen. Ja? Das ist unglaublich. Ich tue meine Sachen 50 Jahre lang am selben Ort hin, weil sie da dann wieder sind. Und wenn sie nicht da sind, weiß ich, sie sind gestohlen. Ja? Meine Frau kommt so alle paar Wochen mit, du, ich habe was verloren oder mir ist was gestohlen worden und ich weiß einfach, wir müssen länger suchen. Sie hat dann einfach ein einfaches Wording für, es könnte da sein oder da sein oder da sein, aber es ist denn gestohlen, ja. Und ich weiß, wir finden es irgendwann, weil sie es irgendwo hingelegt hat. Das ist ja immer ganz im logischen Platz, zum Beispiel im dritten Gestell, oben links in der Zuckerdose, wo Spülmittel draufsteht, aber Erdnüsse drin sind, dort ist der Autoschlüssel, wo sonst, ja. So diese Dynamik. Aber wir sind deshalb so in unserer Dynamik drin. Das Wort suchen ist mir sehr sympathisch, weil ich ständig suche. Ich bin einer, der ständig sucht. Das hat schon in der Schule hat das begonnen. Das ist kein Witz. Wir hatten so Schultakes. Wie sagt ihr denn? Schultornister, Schulranzen, Schulsäcke? Wie sagt man? Jetzt ein Nicken. Eines der Worte hat gegriffen. Ja. Irgend so ein Ding. Wenn ich als Schweizer weiß, aber nicht, wie man so richtig redet im Deutschen. Aber das wissen die Schwaben ja auch nicht. Aber ich hatte so einen Schultornister mit Fell. Das war das Nonplusultra damals. Und ich war dann als einer der Letzten, war ich im Schulzimmer und da war mein Tornister nicht mehr da. Mein Ranzen oder mein was auch immer, mein Dings. Das Dings war nicht mehr da. Und ich bin dann ohne nach Hause gegangen, habe meine Mama mitgebracht. Es ist nur noch einer stand da und ich wusste, das ist nicht meiner. Ich habe ihn gesucht im ganzen Schulhaus. Bin nach Hause gegangen, meine Mama ist gekommen, hat den angeschaut und gesagt, das ist doch deiner. Ja, es war meiner. Das zieht sich so durch mein Leben, dass ich nach Dingen suche, weil ich irgendwie so, ja, ich bin manchmal so ein bisschen alltagsvertrottelt. Und ich merke aber auch, dass es ja das Leben spannend macht. Ja? Also Suchen macht das Leben spannend. Manchmal ist es anstrengend, wenn man einen Partner sucht, wenn man eine neue Ortschaft sucht, wo man wohnen will, wenn man eine Wohnung sucht, wenn man irgendwie einen Job sucht. Das kann manchmal sehr anstrengend sein. Aber tatsächlich gibt es auch Würze ins Leben, wenn man sucht. Und das verstehen meine Kinder zum Beispiel, die lieben es, Dinge zu suchen. Zum Beispiel, kennt ihr, wo ist Walter? Ja, wo ist Walter? Heißt ja in jedem Land anders. Wally oder ich weiß nicht, wie der heißt überall. Aber 42 Millionen Mal verkauft. Die Menschen lieben Suchsachen. Ich habe es mitgebracht, weil ihr solche, wo ist Walter? So sieht Walter aus, so wie rechts, nicht so wie links, sondern so ist Walter. Das ist der böse Walter. Das ist Walter. Und ich habe ja jetzt gerade gelesen, ihr in Herrenberg seid eine Mitmachstadt. Das passt super. Also jetzt müsst ihr mal kurz mitmachen. Ich zeige euch ein Bild. Und wenn ihr den Walter gefunden habt, dürft ihr kurz aufstehen und stehen bleiben, ne? Und bitte, wo ist Walter? Wer den Walter sieht, darf aufstehen. Ah! Was ist das so zwischendurch? Du ahnst, wo er ist. Du bist zu groß. Du hast ihn noch nicht gefunden, aber du willst so tun, als hättest du. Ja, schon begriffen. Ja, so ist Walter. So, jetzt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man findet? Ja? Ist ein gutes Gefühl, gell? Ja, die erzählen sich darum da. Ja. Eine ganze Reihe. Das ist Pschisse, sagt man dem in der Schweiz. Hä? Ja, Pschisse. Können wir die Auflösung haben für alle, die jetzt zu langsam waren? Guck, da ist er. Da ist der Walter. Wieder hinsetzen. Ich habe noch einen mitgebracht. Und bitte, wo ist Walter? Wo ist Sucht? Ja, kennt ihr das Buch oder was? Ah! Der Rainer ist auch mit dabei. Ja. Noch 3 Sekunden, dann kommt die Auflösung. 2, 1, guckst du. Da ist der Walter. Ich habe noch einen dritten. Wir machen noch einen. Ich habe noch eine Chance. Wo ist Walter? Ihr hättet zu Hause üben müssen, ne? Ja, eben doch. Diesmal mache ich dann eine Stichprobe, also nicht, gell? Jetzt nicht schießen, gell? Ja, die Auflösung kommt in 3, 2, 1. Da winkt er. Ist ein schönes Gefühl, wenn man stehen kann, gell? Also, ich habe es gefunden. Also, man will ja nicht besser sein als die anderen, aber es ist schön, man sucht und findet. Das ist das Schöne am Suchen, wenn man findet. Übel ist, wenn man nach etwas sucht, wo man nicht richtig weiß, ob es existiert. Da sind wir dann beim Glauben, oder? Das ist eigentlich eine üble Sache, wenn man nach Gott sucht und man weiß nicht so richtig, ob man den überhaupt je findet. Dann wird es ein bisschen unangenehm. Aber beim Walter weiß man, irgendwo steckt der Kerl. Ja, ist ein bisschen anders als bei Gott. Da weiß man, der ist irgendwo da. Und das ist dann cool zu suchen. Also ich möchte für alle, die auch so ein gutes Gefühl haben wollen, ich habe noch 1, 2 einfachere Beispiele mitgebracht. Wir suchen einen Elefanten. Ah gut, das ist schwieriger. Wo ist der Elefant? Bitte, wenn ihr ihn findet, aufstehen. Ja. Ja. Für alle, die es noch nicht gefunden haben, hier ist er. Ich hab ihn extra markiert. Ja, es wisst ihr, manchmal ist man einfach ein bisschen langsamer. Ja, schweizerisch halt, gell? Sind nicht alle so schnell wie wir Deutschen. Ja. Ich habe noch ein Bild. Wir suchen ein Vögelchen. Achtung, wo ist das Vögelchen? Ja. Ja, dürft sitzen bleiben. Reaktion sagt alles. Ja, es ist nicht so klar, wo es ist, gell? So klar ist es nicht immer, wie man meint. Für diejenigen, denen das ein bisschen zu plump oder zu plakativ ist, es gibt Dinge, die sind nicht ganz so einfach. Und da sind wir eben bei dem, was ich angesprochen habe, das Suchen nach Gott ist nicht immer ganz so einfach. Wenn wir ehrlich sind, wo ist Gott, wie zeigt er sich und so weiter. Wenn wir uns aber auf das berufen, was an Historizität kaum zu überbieten ist, nämlich die Bibel, finde ich faszinierend, ob man an die Bibel glaubt oder nicht, ist nicht mal die Frage. Es ist nur schon geschichtlich ein gewaltiges Buch, weil es historisch nichts Vergleichbares gibt, das so belegt ist wie dieses Buch. Es gibt Zehntausende von Abschriften, die belegen, dass es so geschrieben worden ist. Frage ist immer noch, von wem und durch wen inspiriert. Aber es ist sicher mal ein Buch, das Menschen bis heute inspiriert. Und da drin steht, dass wenn wir Gott suchen, wird er sich uns zeigen. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist eine Bewegung, die er anscheinend von uns Menschen fordert, falls es Gott gibt, dass wir suchen sind. Und dass wir suchen bleiben. Und dass sich Suchen lohnt, weil er sich wie Walter finden lässt. Also wir werden nicht am Ende das Buch durchgeblättert haben, das Buch unseres Lebens, und wir werden dann denken, okay, da war nichts. Sondern er behauptet in diesem Buch, dass wenn wir nach ihm suchen, dann wird er sich uns finden lassen. Und gleichzeitig erzählt Jesus, der erklärt, wie sein Vater ist, im Lukas 15 in der Bibel, drei Geschichten, wie Gott selber auch ein Suchender ist, nämlich ein Suchender nach dir und mir. Und das ist eine Eigenschaft, die mich persönlich extrem bewegt. Dass, falls dieser Gott existiert, dass er nicht einfach weit weg ist oder eine Erfindung der Kirche oder irgendwie etwas, das man halt braucht, so als Notnagel, sondern dass da ein Gott ist, der Menschen irgendwie in die Welt setzt und der nach uns sucht, nach dir und mir sucht. So beschreibt es Jesus, einer Person, die ich sehr respektiere und der ich sehr stark Glauben schenke, nicht nur durch historische Belege. Und er sagt, dass da diese Bewegung ist, wir können im Leben suchend sein und das ist okay. Und wir suchen nach Gott und gleichzeitig sucht Gott nach uns. Und das ist ja schon mal gut, weil man sich dann irgendwo vielleicht auf halbem Wege trifft. Und diese Suche, die macht jeder Mensch. Vielleicht nennen wir es nicht Suche nach Gott, wir machen Suche nach Erfüllung im Leben. Jeder macht das. Und das ist auch so, weil ich wieder dem Buch der Glauben schenke, wo es im Prediger heißt, dass Gott den Menschen so konzipiert hat, dass er ihm eine Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also dein Herz ist so konzipiert, dass da ganz viel Raum ist. Und wir, das ist meine Behauptung, so wie ich das verstehe, das Weltkonzept, das die Bibel malt, das der christliche Glaube malt, ist, dass wir eigentlich nach dieser Sehnsucht entsprechend leben. Wir füllen eigentlich diese Ewigkeit mit Dingen, die da reinpassen, aber oft sind sie zu klein, weil da eigentlich ewigkeitsmäßig nur ein ewigkeitsträchtiger Gott hineingehört. Und wir füllen es mit ganz vielen Sehnsüchten, denen wir nachhangen, die werden dann zu Süchten, oder? Aber eigentlich ist da Raum für Gott? Die Frage für mich, ich will dir nicht vorschreiben, was du glauben sollst. Ich will dir einfach meine Geschichte erzählen, was ich in meinem Leben entdeckt habe, auf meiner Suche und was ich vielleicht immer noch suche. Und du kannst da einfach mitgehen in diese Dynamik hinein. Die Frage ist, was suchst du in deinem Leben? Nach was suchst du? Meine Behauptung ist, dass alle unsere Süchte, alle unsere Sehnsüchte kommen aus einem ungestillten Herz, das nicht bei Gott angedockt hat. Wenn das stimmt, was die Bibel malt. Und ich behaupte auch, dass wir ganz oft nichts mit diesem Gott zu tun haben wollen, weil wir unseren eigenen Gottesbildern nachhangen. Weil wir eine Geschichte haben und uns vorstellen, wie ist Gott und wie ist er nicht. Und glauben wir liegen wahrscheinlich alle zusammen ziemlich fest daneben oft. Und wenn wir diesem Gott der Bibel, den Jesus auch malt, der sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir diesem Gott der Bibel auf die Spur kommen, dann entfaltet sich ein begeisterndes Bild, eine begeisternde Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart, die es sich lohnt zu suchen. Die Frage ist natürlich, was bringt es, wenn ich suche? Das ist eine absolut berechtigte Frage und es ist eine Wohlstandsfrage. Also nur der wohlständige Deutsche und der wohlständige Schweizer kann sich überhaupt fragen, was bringt es mir? Ich war ab und zu in Philippinen, im Kontext, in sehr armen Kontexten unterwegs oder in Afrika, Äthiopien, Uganda. Da kann man sich manchmal diese Frage gar nicht stellen, was bringt es mir? Es ist die einzige Hoffnung, die man überhaupt noch hat im Leben. Und das gibt uns wohlständigen Europäern dann wieder den Geschmack von Glaube ist etwas Minderwertiges, weil es dann noch eben für Notfälle ist oder für, wenn nichts anderes mehr geht, geht Glaube noch. Ja? Aber so ist es nicht, das ist nicht das Bild, das die Bibel malt. Die Frage ist, was bringt es mir? Und das ist was ganz Spannendes, da gibt es ein Buch, das ist gerade kürzlich erschienen, kannst du mir das kurz zeigen? Das ist Psychologie der Werte von Dieter Frey. Und der hat über die allgemeine Verrohung der Gesellschaft geschrieben, letztes Jahr erschienen. Vor 2 Jahren. Die Menschheit scheint heutzutage deutlich stärker zu manipulativem, aggressivem, egoistischem und asozialem Verhalten zu neigen. Er ist ziemlich negativ, der Kerl, gell? Und seine Ursache ist steigender Konkurrenzdruck basierend auf einem hohen Lebenswohlstand. Also wir wollen immer mehr, wir haben selber ganz hohe Erwartungen an uns und das Leben und dadurch werden wir Egoisten, ist seine Beobachtung. Deshalb stellen wir uns überhaupt die Frage, was bringt's? Was bringt es mir, wenn ich glaube? Was bringt es mir, wenn ich mit Gott irgendwas zu tun haben sollte, ja? Was bringt es mir? Das ist so eine Frage, die stellt man sich heute schon fast inflationär und die stellen sich Junge noch viel mehr als ältere oder reifere Persönlichkeiten. Es ist eine normale Frage geworden, immer zu fragen, was bringt es mir? Und es ist auch okay zu fragen, was bringt es mir? Aber es führt, wenn man sie auf die Spitze treibt, in unglaublich dramatische Auswirkungen. Da war zum Beispiel im 2017, im letzten Jahr, im November, glaube ich, war das in Berlin. Ihr sagt jetzt, ja, die Berliner. Nein. In Berlin, da war ein junger Mann, 23-Jähriger, der wurde eingeparkt. Er wollte zur Arbeit und war eingeparkt von einem Sanitätswagen, Rettungswagen. Und der wurde ziemlich wütend und hat diesen Rettungswagen kaputt gemacht, hat die Sanitäter angegriffen, obwohl die dabei waren, einen 1-jährigen Jungen zu reanimieren. Das ist der heutige Egoismus. Ich will zur Arbeit, ich bin eingeparkt, es schießt mir an, dass ihr mich zuparkt. Mir egal, was ihr mit diesem Jungen macht. Wirklich, mir egal. Ich will zur Arbeit. Und wir rechtfertigen ganz vieles mit dieser Frage, was bringt es mir? Oder durch die Isolation, durch Medien und soziale Medien ist man sich selbst plötzlich sehr, sehr nah. Und man will eigentlich Fülle in seinem Leben und Erfüllung im Leben. Und man fragt sich eigentlich bei allem, was bringt's? Junge Menschen heiraten viel später oder irgendwann fast nicht mehr, weil man sich dann mal fragt, was bringt's, oder? Man muss, ich sage immer, heiraten, da stirbt mal, 2 Egoisten sterben da ein bisschen. Kinder kriegen, da sterben sie dann endgültig, ja? Und das ist immer die Frage, was bringt's? Ja, wenn man sich nur noch fragt, was bringt's, dann wird man nicht mehr heiraten und keine Kinder mehr kriegen, weil vieles ist anstrengend in dieser Dynamik drin. Beziehung lässt sich nicht mit der Frage, was bringt's, irgendwie fassen. Aber viele stellen sich heute die Frage, was bringt es? Ich habe mit einem Mann geredet, dem gehört eine große Waffenfirma, einem Schweizer. Ja, wir neutralen Schweizer. Er baut die Waffen, große Transportfahrzeuge und gepanzerte Fahrzeuge, nur für den Frieden, also für Verteidigungszwecke. Aber er baut sie so, dass die Panzerung maximal leicht ist, damit man maximal große, schwere Geschütze noch draufbauen kann. Nur für die Verteidigung, ja, ganz klar. Und ich habe ihn dann gefragt bei einem Treffen, warum bauen Sie ganz bewusst Fahrzeuge und schicken sie in die Regionen, wo Sie wissen, dass die ziemlich sicher, mit großer Wahrscheinlichkeit auch für Kriegszwecke benutzt werden. Und da hat er mir ganz ehrlich geantwortet, das schätze ich sehr, aber er hat gesagt, wissen Sie, mir ist egal, was man mit denen macht, wenn ich die denen nicht verkaufe, verkauft es ein anderer. Also was bringt es, wenn ich es nicht verkaufe? Und ich denke, der Drecksack, wie kann man nur als Schweizer? Ja? Und gleichzeitig fühle ich mich adapt, weil ich mich ständig frage, was bringt's? Ich bin oft unterwegs an Konferenzen, benutze das Flugzeug, weil ich eine Familie habe und möglichst wenig Zeit für Reisen verbrauchen will und denke, ökologisch, mein Fußabdruck, der ist ziemlich im Eimer. Ne? Eigentlich sollte ich weniger Flugreisen machen. Und dann denke ich, okay, ich gehe nächstes Mal mit dem Zug, das heißt, ich brauche einen Tag länger und einen Tag länger, vorne und hinten. Meine Familie hat mich nicht nur 3 Tage nicht, sondern 5 Tage nicht und das irgendwie 30, 40 Mal im Jahr, das sind etwa 60 Reisetage mehr. Und das Ding ist, es bringt nichts, weil das doofe Flugzeug fliegt einfach ohne mich. Ich habe noch nie eine Fluggesellschaft erlebt, die gesagt hat, ach, der Bobby geht jetzt mit dem Zug, komm, wir streichen diesen Flug. Dann würde ich sagen, dann, okay, dann gehe ich mit dem Zug. Aber das doofe Flugzeug fliegt ohne mich und ich habe an der Umwelt überhaupt nichts gemacht. Ja gut, 77 Kilogramm weniger Transport, das ist ein bisschen weniger Kerosin. Also ein bisschen bringt's. Ja, ein bisschen bringt's. Aber die Frage ist dann eben, ist die Frage berechtigt, immer zu fragen, was bringt es? Und ich merke, nein, sie ist eben überdimensioniert und sie wird zu inflationär angewendet. Zum Beispiel kann man sich nicht fragen, bringt es etwas zu glauben, weil wir keine Wahl haben. Wir sind als postmoderne Europäer im Skeptizismus angelangt und im Säkularismus schon lange. Und wir sind ja eigentlich so stolz auf unsere Denkkapazität und wie wir alles durchdenken können und wie wir alles hinterfragen können und wie wir skeptisch sein können. Und wie das Einzige, was uns eigentlich nicht skeptisch macht, sind unsere eigenen Gedanken und Ideen. Ja? Wir sind nur skeptisch gegenüber alles, was sich so absolut daherkommend bei uns niederlassen will. Aber eigentlich ist es gut, auch diesen eigenen Skeptizismus mal zu hinterfragen. Und wir können gar nicht anders als glauben, denn unser ganzes Wissen basiert einfach nur auf Glaube. Ich glaube, wir unterschätzen die Dynamik von Glaube und wir überschätzen Wissen und Denken. Und ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich glaube, wir haben da ein Ungleichgewicht geschaffen. Meine Freundin Nadia hat das einmal sehr stark erlebt. Sie war im Kindergarten und hat zu Hause mit Papa immer so Tiersendungen geschaut. Und dann ist da bei Afrika-Sendungen ist manchmal ein Elefant gekommen und der Papa hat sich einen Scherz gemacht und hat immer gesagt, guck mal Nadia, das ist ein Esel. Ja. Und die Nadia hat das aufgesogen und dann im Kindergarten wurde sie mal gefragt, wie heißt dieses Tier mit dem Rüssel? Kleine Nadia hat ganz, ganz stolz aufgehalten und dummerweise kam sie auch noch dran. Und hat gesagt, das ist ein Esel. Und alle waren entsetzt, geschockt und schallendes Gelächter und sie realisiert, da ist was falsch in meinem Leben. Und sie merkt, der Papa hat mich angelogen. Ja? Und sie realisiert, dass alles, was sie weiß, ist nur eine Entscheidung, wem oder was sie Glauben schenkt. Unser ganzes Wissen, wo wir denken, doch, das weiß ich, dass ein Stuhl ist. Wir haben irgendwann uns entschieden, das zu glauben. Wir glauben es vielleicht als Kollektiv, als kollektive Gesellschaft oder als kollektive Weltgesellschaft, aber das ganze Wissen basiert auf Glaube. Und das soll nicht das Wissen abwerten, aber das soll den Glauben aufwerten. Deshalb ist es nicht die Frage, ob wir glauben wollen oder nicht. Wir können nicht anders. Die Frage ist nur, wem oder was in deinem Leben schenkst du Glauben? Und was schaust du als glaubwürdig an? Und dann kommt die Frage, okay, was bringt es denn, wenn ich nicht fragen darf, was bringt es zu glauben? Dann frage ich zumindest, was bringt es an Gott zu glauben? Das ist eine faire Frage. Was bringt es mir, an Gott zu glauben? Ist eben sehr egoistisch, sehr neuzeitlich, aber ist okay, weil wir in dieser Zeit leben. Was bringt es, an Gott zu glauben? Manchmal hilft es, die Umkehrung zu machen, zum Beispiel zu fragen, was bringt es mir, nicht an Gott zu glauben? Da sind wir dann ganz schnell. Also wenn ich Freunde frage, was bringt es dir, nicht an Gott zu glauben, dann sage ich, ja gut, ich muss nicht in die Kirche. Ich muss nicht immer beten oder so. Ich darf fluchen. Ja? Ich darf Dinge tun, die du nicht tun darfst. Ja, ich habe Freiheit, über mein Leben zu entscheiden. Und das Wunderbare ist, wir entlarven uns, wenn du jetzt da innerlich nickend da sitzt, ja, wir entlarven uns ja selber mit unserem Gottesbild. Da ist ein Gott, der uns versklavt, der uns Freiheit wegnehmen will. Und ja, Christen sind ganz oft sehr langweilig. Da habt ihr recht, gell? Also da, so ein Langweiler will ich auch nicht werden. Und da tut mir leid für alles Christen, die sich sehr langweilig geben. Ich glaube nicht, dass Christsein so langweilig wäre. Das ist mehr unsere Kultur, die wir prägen. Aber das ist nicht himmlische Kultur. Aber das Ding ist, oder wir haben ein Bild von Gott und das prägt unser Denken und deshalb wollen wir nichts mit Gott zu tun haben. Und Jesus, wenn wir wieder bei ihm andocken, in Lukas 15 erzählt er diese Geschichte, wie sein Vater wirklich ist. Und da müssten wir hellhörig werden, weil das ist ein komplett anderes Bild. Er erzählt von Gott als einem Vater. Und als ich das zum ersten Mal verstanden habe, da war ich ein Teenager, ich weiß nicht mehr, 16 Jahre oder so. Ich lag auf dem Bett und ich habe nur noch geschluchzt, weil ich nicht einfach begriffen habe, wie es sein könnte, so im Kopf, sondern ich habe verstanden, wie dieser Gott, den Jesus zeichnet, wie dieser himmlische, biblische, christliche Gott wieder ist, nämlich pure Liebe. Und Jesus erzählt eine Geschichte, damit man es begreift, sind Geschichten immer gut, von diesem Vater, der hat zwei Söhne, und das ist natürlich ein Bild für uns Menschen, und der eine Sohn, der sagt, ich habe genug, ich habe die Nase voll, ich will zeiges Leben haben. Und der geht und sagt, Papa, gib mir alles Geld, das mir zusteht, das ist unsere Sprache manchmal. Oder Gott müsste uns was geben, weil mir irgendwas zusteht, weil ich ja irgendwie anständig gelebt habe. Und so. Und der geht mit seinem Geld, der will Freiheit haben und denkt, Freiheit ist weg von zu Hause. Das ist immer der erste Trugschluss, den wir dann jeweils machen, dass wir denken, Freiheit ist nicht bei Gott zu haben. Das ist manchmal so ein komisches Bild. Freiheit ist nicht bei Gott zu haben. Weil Jesus sagt, ich bin die Freiheit. Bei mir ist Freiheit. Und er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Nichts von ihr sollt versklavt leben und müsst und müsst und müsst. Ihr seid zur Freiheit berufen. Das sind Worte von Jesus. Ich glaube, da haben wir manchmal so die biblischen Wahrheiten verdreht. Und dieser Sohn, der geht raus, lebt, kommt in schlimme Umstände und merkt, dass er eigentlich zu Hause, dass es ihm gar nicht so schlecht ging und dass es gar keine Gründe gegeben hätte, von diesem Vater wegzulaufen. Und er geht zurück und er sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich möchte als Knecht zurückkommen. Und das zeigt auch, dass er den Vater nicht gekannt hat. Würde er den Vater kennen, wüsste er, dass sein Vater ihn schon lange sehnsüchtig mit offenen Armen erwartet. Und das genau von dem redet die Bibel in Lukas 15, dass da ein Vater ist, der sehnsüchtig dasteht und wartet, bis er nach Hause kommt. Und nicht als Knecht oder als Sklave, sondern als Sohn. Und er spricht ihn an, dies ist mein Sohn. Und der zweite Sohn ist genau gleich. Der ist wütend. Warum kriegt der jetzt ein Riesenfest? Der war doch weg. Ich war immer da. Wo ist mein Lohn? Das ist so eine Sklavensprache. Ich glaube, dass viele Deutsche und Schweizer und Europäer wohlständig ein komisches Gottesbild haben und immer wieder fragen, was ist mit mir, Gott? Wieso nicht dich? Und, oder man läuft von Gott davon. Diese zwei Dynamiken. Oder man motzt über Gott, weil er an allem schuld ist, die Ursache allen Übels. Oder man läuft von ihm davon, weil man denkt, da ist sicher nicht Freiheit. Und Jesus zeichnet ein Bild von einem himmlischen Vater, der sehnsüchtig wartet, bis wir nach Hause kommen. Und dieser Vater sagt dann zu den Söhnen, alles, was mein ist, ist dein. Du hast ja alles bei mir. Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Was bringt es mir, nicht an Gott zu glauben? Eben nicht all diese Dinge, die ich mir manchmal meine, die mir dann gehören, sondern es führt mich aus der Beziehung heraus, von der die Bibel spricht, dass sie uns eigentlich angeboten ist. Und da sind wir bei einem Ort, da ist die, was bringt es mir, freie Zone, weil Beziehung nicht mit was bringt es mir aufgewogen werden kann. Du kannst keine Ehe leben und dein Partner sagt, oh Schatz, bringst du mir noch schnell einen Kaffee? Und du sagst, aber was bringt es mir, wenn ich dir einen Kaffee bringe? Was bringt es mir, wenn ich dich heute Abend massiere? Also was habe ich dann davon? Ne? Was bringt es mir, wenn ich heute lieb bin? Ich habe keine Lust, lieb zu sein, also bringt mir ja gar nichts. Also was bringt es mir, wenn ich mit dir rede? Ja? So ist Ehe nicht möglich. Ja? Es ist nicht möglich. In der Beziehung greift die was bringt es mir Frage nicht. Wir können uns mal fragen, was bringt es mir, verheiratet zu sein? Und dann können wir es tun oder lassen. Ja? Aber wenn wir in der Beziehung drin sind, in all diesen Beziehungen drin, geht es nicht um, was bringt es mir. Auch meine Kinder fragen es nicht, was bringt es mir, einen Papa zu haben. Sie existieren, weil sie einen Papa haben. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir können uns schon fragen, was bringt es mir Gott? Du existierst, weil Gott existiert und weil er will, dass du existierst. Das ist das Bild, das die Bibel zeichnet. Und es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht mit was bringt es mir aufwiegen. Du kannst dann da im Herrenberg irgendwo, gibt es naja, eine nette Erhebung, einen Hügel oder so, was habt ihr? Den Herrenberg. Wir nennen ihn mal den Herrenberg, ja? Du kannst da ja auf den Herrenberg hoch und schaust mal einen wunderschönen Sonnenuntergang an und es ist wahnsinnig romantisch. Du riechst es und du siehst es und diese Farbexplosion und dann sitzt einer neben dir und sagt, ja, was bringt jetzt das? Ja, das bringt jetzt gar nichts. Reine Farbverschwendung. Ja, Sonnenuntergänge bringen überhaupt nichts, aber sie sind schön. Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht mit was bringt es mir fassen. Geht nicht. Was bringt mir eine Sonnenuntergänge? Was bringt mir eine Beziehung? Sonnenuntergänge und Beziehungen sind eigentlich Verschwendung. Liebe ist immer verschwenderisch. Und sonst funktioniert Liebe nicht. Liebe ist verschwenderisch. Und Liebe ist auch ein Verschenken. Und von dem spricht Gott in Johannes 3,16, da heißt es, über Gott, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ein Klassiker ist das, dieser Vers, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Es ist ein Verschenken, das Gott gemacht hat. Er hat sich an dich und mich verschenkt, weil er dich und mich so liebt. Es geht eben um Beziehung und da greift die Frage, was bringt es mir nicht mehr? Wir dürfen mit dir durchs Leben gehen, aber wir werden da nicht alle Antworten finden, die wir hätten, haben könnten. Da ist ein Gott, der sich an dich verschenkt. Denkt man, er ist ein böser Gott, der seinen Sohn da ermordet. Nein, es war ja Gott selbst. Gott selbst ist Mensch geworden und ist für dich gestorben. Ja? Gott selbst hat sich hingegeben. Und das überzeugt mich so an diesem christlichen Glauben. Es ist nicht irgendwas, eine Erlösungstat wie in irgendwelchen Religionen, die ich mir hinackern muss oder wo ich besser leben muss und ich darf nicht mehr und ich muss, sondern ist Gnade, reine Gnade. Es ist Geschenk Gottes in dein und mein Leben hinein. Das ist das Bild, das es zeichnet. Und ihr denkt vielleicht, jetzt redet Bobby ein bisschen viel über, wir dürfen die Frage nicht stellen, weil er vielleicht keine Antworten hat zu dieser Frage. Doch, ich habe ein paar Antworten. Ganz persönliche Antworten, was bringt es mir? Ich habe einfach nur kurz gebrainstormt. Es bringt mir eine Ewigkeit. Wenn die Bibel recht hat, dass wir mit einer Beziehung mit Gott in die Ewigkeit hineinkommen, wie auch immer die aussieht, sicher nicht einfach so mit Himmel und so, sondern redet von einer neuen Erde, auf der wir leben. Also ein weiteres Leben. Sehr, sehr spannend, wenn man das anschaut. Das bringt es mir. Es ist ein persönlicher Nutzen. Schon im 17. Jahrhundert hat Blaise Pascal eine Wette gemacht. Er hat auf Gott gewettet. Er hat gesagt, auch wenn wir vielleicht zu wenige Argumente haben, ob es Gott gibt oder nicht, ich wette, dass es Gott gibt, weil damit gewinne ich mehr, als ich verliere. Er hat gesagt, wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt und es gibt ihn, habe ich gewonnen. Wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt und es gibt ihn nicht, habe ich nichts verloren. Wenn ich nicht an Gott glaube und es gibt ihn, habe ich alles verloren. Wenn ich nicht an Gott glaube und es gibt ihn nicht, habe ich zumindest anständig gelebt. Ja. Also man ist eigentlich auf der sicheren Seite, war seine Aussage. Also für mich, mein Gewinn im Leben mit Gott ist eine Ewigkeit. Mein Gewinn ist Lebenssinn. Weil es plötzlich nicht mehr einfach nur ein zufälliges Dasein ist, sondern es ist eine Bestimmung. Du bist nicht einfach ein zufälliges Produkt dieses Universums, was für mich nicht möglich ist. Ich werde morgen ein bisschen über das reden. Ich habe Sekundarlehrer studiert, Mathe, Physik, Chemie und Bio. Und das ist spannend, wenn man da ein bisschen anschaut, woher kommt das und was war am Anfang oder was war nicht am Anfang. Es gibt mir Lebenssinn zu wissen, dass ich eine Existenz habe, weil einer das angestoßen hat. Es gibt mir Vergebung. Es hat eine ganz berühmte Atheistin hat im Fernsehen gesagt, das, was ich an euch Christen am meisten beneide, um was ich euch am meisten beneide, ist das Konzept der Vergebung. Ihr könnt einander vergeben und ihr habt einen, der euch vergibt. Das habe ich nicht. Ich muss mit meiner Schuld ein Leben lang leben. Ihr habt ein Konzept der Vergebung, das euch frei macht und das sehr erlösend ist. Also das ist ein Gewinn für mich. Ich habe Trost. Bibel, Gottes Geist wird als ein starkes Charisma von ihm, ist Tröster. Es ist eben einer, der mitten hineinkommt in Dinge, die schlecht laufen und nicht gut laufen. Ich habe Hoffnung, weil ich selber eigentlich, wie viele von euch wahrscheinlich, viele hoffnungslose Baustellen in meinem Leben habe und ich weiß, durch Gott habe ich Hoffnung, dass Transformation geschehen kann. Und ich habe schon erlebt. Also ich bin ein viel netterer Kerl, als ihr euch vorstellen könnt, also als ich früher war, so, ja. Ja, und ich habe Heilung, mit dem möchte ich schließen. Ich habe Heilung erlebt an der Seele. Ich habe in einer Justizanstalt gearbeitet mit kriminellen Jugendlichen und ich habe erlebt, das sind so viele Verletzungen gewesen, wie Herzen heil geworden sind, weil sie mit Gott in Berührung kamen. Das hat mich so überzeugt, dass alle meine pädagogischen Konzepte haben nicht gegriffen, aber Gottes Vergebung, Gottes Heilung hat gegriffen. Und das war nachher eine verwandelte Person. Das ist schon spektakulär. Und als ich auf die Welt kam, diese Geschichte hat mir meine Mutter erst erzählt, als ich 24 Jahre alt war. Da habe ich mit 24 habe ich sie angerufen und habe gesagt, Mama, ich werde jetzt Prediger, ich höre auf als Lehrer, ich werde Prediger. Dann hat sie gesagt, das habe ich gewusst. Mama, wieso wusstest du das? Und hat sie mir eine Geschichte erzählt, die hat sie mir 24 Jahre nicht erzählt, nämlich, dass als ich auf die Welt kam, war ich behindert. Das war eine zu schnelle Geburt, zu wenig Sauerstoff und es gab eine Hirnschädigung, hat der Arzt gesagt. Und das sagen jetzt einige, das erklärt jetzt einiges, gell? Ja. Es ist aber so, dass meine Eltern haben die Bibel genommen und das ist eben spannend, dass sie an dieses alte Buch glauben. Es ist manchmal witzig, dass wir sagen, das ist ein altes Buch, das kann ja nicht mehr kraftvoll sein. Wieso sagen wir das bei der Bibel? Bei der Sonne sagen wir nicht, das ist ein altes Ding, das kann ja nicht mehr kraftvoll sein. Manchmal sind wir komisch, wir machen einfach die Dinge, die wir wollen, ja. Und sie haben in der Bibel diesen Satz gefunden, wo es heißt, wenn jemand krank ist, geht zu der Gemeinde und lasst für euch beten. Und sie haben das einfach gemacht und da wurde ich geheilt. Und ich meine, das ist jetzt einfach eine persönliche Erfahrung. Wir können jetzt lange und Abende füllen über nicht heilen, oder? Aber ich möchte euch einfach sagen, ich bin meinen Eltern so dankbar, haben sie nicht gefragt, oh, was bringt's, sondern haben sie auf diesen Gott vertraut, weil es mein Leben bis heute prägt und mir ein anderes Leben ermöglicht. Die Frage, was bringt's, ist manchmal berechtigt und manchmal greift sie zu kurz. Und wenn wir heute Abend, wir werden jetzt krasse 2-3 Minuten Zeit haben, kann ich mal ein Piano haben, ja, wo du überlegen kannst, was hat das mit dir zu tun? Also im besten Falle, wenn du dich heute Abend ganz neu, vielleicht wieder mutig auf die Suche nach Gott machst, im besten Falle hast du eine Begegnung mit Gott. Im dümmsten Falle hast du anständig gelebt, nach Blaise Pascal. Ich finde das sind eigentlich recht positive Aussichten, ja. Ich möchte euch Mut machen, ich will euch nicht überreden, ich will euch nicht in eine fromme Ecke ziehen, ich will euch nicht irgendwo in eine Kirche hinein manipulieren. Ich möchte euch einfach lieb machen, bleibt Suchende nach Gott, denn er ist ein Gott, der sich liebend gerne finden lässt. Und meine Erfahrung, und die Erfahrung würden ganz viele Menschen teilen, ist, dass er existiert, dass er wahr ist, dass er oft ganz anders ist, als wir es uns vorgestellt haben. Dass er viel, viel geduldiger ist, viel liebevoller, viel klarer auch, manchmal viel richtungsgebender, aber dass er immer gut ist. Das heißt in der Bibel, alles, was von Gott kommt, ist gut. Wir werden in diese Zeit hineingehen, ich glaube, es kommt dann noch ein Lied. Und nach dem Abend hat es Menschen, die haben ein Namensschild. Bitte geht auf die zu. Können einfach sagen, hey, ich möchte mit dir beten, oder sie beten dann mit dir, oder ich möchte mit dir reden, ich möchte etwas erzählen. Also nutzt die Gelegenheit, da mal ballastlos zu werden. Oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann wissen diese Menschen, wie man das macht. Das ist ganz einfach, unkompliziert. Dann kannst du einfach da nach hinten gehen, sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen und ich möchte mich heute neu auf die Suche machen. Geht nach hinten und wagt diesen Schritt. Ich glaube nicht, dass man extrem viel verlieren kann. Im Maximum vielleicht das Gesicht, ja? Weil man denkt, was denkt jetzt der oder die. Aber wir sind ja eine Gesellschaft von Egoisten und deshalb ist es uns egal. Das ist ja wieder das Schöne, hä? Ich bete noch für diese Zeit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein suchender Gott bist, dass du nie aufgehört hast, nach uns zu suchen. Und dass du jeden und jede Einzelne hier in diesem Saal drin siehst und dass du suchst und dich sehnst nach einer Begegnung mit uns. Ganz persönlich. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Geist ausgießt und unseren Herzen begegnest. Zum ersten Mal oder vielleicht wiederholt ganz neu. Ganz liebevoll, ganz individuell.